Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit Vera Linz. Herzlich willkommen zu dieser Breitbandausgabe. Erbgut gut, alles gut. Für läppische $99 kann man sich heutzutage die Makellosigkeit seiner Gene attestieren lassen. Viele Millionen Menschen machen das und es gibt sogar Tausende, die ihre DNA komplett in offene Datenbanken stellen. Was bringt das dem Einzelnen, der Wissenschaft und vor allem, welche Risiken sind damit verbunden? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Außerdem schauen wir auf den faszinierenden Aufstieg des Unternehmens Twitter, das nicht nur an der Börse abgeräumt hat, sondern auch Geschichte schreibt in Sachen Intrigen und Verrat. Die Netzmusik hat heute wieder Barbara Hallamer, aka Bab Nerdy, für uns ausgewählt. Wir hören Vintage 60s Sound aus Brooklyn, Indie Folk aus Spanien und Frankreich und bassigen Juke Jungle mit süßen Melodien. Los geht es mit den Starlight Girls aus Brooklyn, die vor kurzem eine ziemlich coole EP veröffentlicht haben. Und dieses Stück hier heißt Gossip. Eine letzte Bastion in unserem Leben haben die Geheimdienste noch nicht okkupiert. Sie wissen schon viel über uns, mit wem wir telefonieren, wo wir uns aufhalten, was wir einkaufen, wonach wir im Internet suchen. Aber in unseren Körper, genauer gesagt in unser Erbgut, unsere DNA, können sie noch nicht hineinschauen. Der Journalist Richard Gutjahr, offenbar verzweifelt oder zynisch, wie immer man es betrachten mag, hat jetzt dieses letzte Tabu gerissen oder sagen wir besser angerissen. Beim Unternehmen 23andMe hat er einen Teil seiner DNA auf Erbkrankheiten untersuchen lassen. Das geht dort ziemlich einfach. $99 kostet es, sich sein Erbgut analysieren zu lassen. Und das Ergebnis der Untersuchung, das hat Richard Gutjahr öffentlich gemacht. Warum?
Alles, was ich schreibe, alles, was ich mache, im Grunde genommen tatsächlich unsere Gedanken sind in einer digitalen Welt komplett auslesbar. Mhm. So, und was denen jetzt noch fehlt, ist die andere Hälfte, die mich ausmachen, nämlich meine physische Präsenz, mein Körper. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann lieferst du denen den Bauplan dazu auch noch mit dazu. Und dann kann ich komplett frei aufspielen, weil dann gibt es nichts mehr, was man nicht von mir hat.
Wie viel Interesse Geheimdienste derzeit an der DNA von Menschen haben, das sei jetzt mal dahingestellt. Sicher ist aber, die Wissenschaft und die Wirtschaft haben ein großes. Und so hat ein Wettrennen um die größten Genomdatenbanken begonnen. Ein Glück für die Forschung. Richard Gutjahrs DNA-Ausschnitte sind längst nicht die einzigen, die im Internet frei verfügbar sind. In Open-Source-Datenbanken, wie zum Beispiel dem 1000-Genom-Projekt, lagern tausende vollständig entschlüsselte Genome, damit Forscher mit ihnen arbeiten können. Mit einem von ihnen sprechen wir gleich. Zunächst aber erklärt uns Theresa Sickert das Prinzip offener Gendatenbanken.
NCBI, DDBJ und die EMBL, das sind die größten offenen Gendatenbanken der Welt. In diesen Biodatenbanken liegen mehrere Billionen von DNA-Basen von über 100.000 verschiedenen Organismen. Sie ermöglichen den vielleicht intimsten Einblick in den Menschen, den in das menschliche Erbgut. Wissenschaftler verknüpfen diese genetischen Daten mit Krankheitsdaten, um so neue Erkenntnisse über die Entstehung, Diagnostik und im besten Fall der Therapie von Krankheiten zu gewinnen. Je umfangreicher der Datenbestand in solchen Datenbanken ist, desto größer ist die Chance, ein Mittel gegen Volkskrankheiten wie beispielsweise Diabetes zu finden. Alle Daten liegen unter freien Lizenzen vor, sodass sie durch die Community heruntergeladen, bearbeitet und weiterverwendet werden können. Die Idee dahinter: Über offene Datenbanken kann Wissen einfacher und in größerem Umfang in der Forschungsgemeinschaft ausgetauscht werden. Ihre Ergebnisse veröffentlichen die Wissenschaftler ebenfalls kostenlos und unter freien Lizenzen. Durch den Zugriff der gesamten Scientific Community auf das Genmaterial soll sichergestellt werden, dass nicht einzelne Pharmakonzerne von der Forschung profitieren, sondern die Allgemeinheit. Von der kommt auch das genetische Datenmaterial. Die offenen Gendatenbanken sind auf freiwillige, anonyme Spender angewiesen. Wobei der Begriff der Anonymität irreführend ist. Theoretisch lassen sich aufgrund ihrer Einzigartigkeit alle Genbestände auch wieder re-anonymisieren.
Ja, und welche Gefahren in offenen Datenbanken stecken, aber auch wie hilfreich sie tatsächlich sind, darüber habe ich mit dem Bioinformatiker Jan Korbel gesprochen. Er forscht an der Universität Heidelberg und ist Mitglied im Leitungsgremium des 1000-Genom-Projekts, einer Open-Source-Datenbank. Zuerst habe ich ihn gefragt, worin der Vorteil besteht, wenn er als Wissenschaftler mit einer offenen Datenbank arbeitet, verglichen mit einem geschlossenen System.
Ja, es gibt bei uns immer den Konflikt zwischen dem Willen, möglichst signifikante Durchbrüche in der Krebsforschung zu erzielen zum Beispiel oder in der Gesundheitsforschung allgemein und dem Konflikt, dass man natürlich einem etwaigen Datenmissbrauch vorbeugen möchte. Bei offenen Datenbanken können wir jegliche Daten, die wir erzeugen und jedes algorithmische Werkzeug, jedes Computerprogramm, das wir verwenden, um diese Daten zu analysieren, mit der gesamten Welt austauschen. Und das wissen wir von der Vergangenheit, fördert wissenschaftliche Durchbrüche. Es ermöglicht uns sehr schnell, zum Beispiel mit Amerikanern oder Briten oder auch Chinesen auf Daten zuzugreifen und diese auszuwerten. Gleichzeitig gibt es eine große Gruppe von Menschen, die an Forschungsprojekten teilnehmen, weil sie zum Beispiel an Krebs erkrankt sind, die natürlich nicht möchten, dass ihre Daten vollständig ins Internet gestellt werden. Aus diesem Grund arbeiten wir auch mit geschlossenen Datenbanken, zum Beispiel innerhalb des Internationalen Krebsgenomkonsortiums. Und diese geschlossenen Datenbanken sind ein sehr wichtiges Werkzeug für uns, mit sehr sensitivem Patientenmaterial zu arbeiten. Und sie ermöglichen uns auch in gewissem Maße einen Austausch auf internationaler Ebene, der allerdings dann deutlich erschwert ist, weil jeder Zugriff nur durch spezielle Antragstellung erfolgen kann durch Erlaubniserklärungen und die gesamten Sicherheitsstandards, die wir dann einhalten müssen, ist doch sehr stark erschweren, dort eine sehr schnelle, effiziente Forschung durchzuführen.
Wenn wir jetzt diese offene Datenbank nehmen, wie stellen Sie eigentlich sicher, dass da niemand zugreift, der nicht zugreifen soll und es vielleicht missbrauchen könnte?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir versuchen in dem Zusammenhang im Prinzip die höchsten Sicherheitsstandards in der Datenspeicherung zu verwenden, die wir uns im Moment vorstellen können, die technisch möglich sind. Wir sind uns dessen bewusst, dass man Missbrauch nie vollständig ausschließen kann, aber wir versuchen ihn sozusagen zu minimieren, indem wir diese hohen Sicherheitsstandards verwenden. Um ein Beispiel zu nennen, bei Daten, die wir hier mit dem höchsten Sicherheitsstandard halten, sind in der Regel 2 verschiedene Firewalls vorgeschaltet. Man kommt also von außen überhaupt nicht auf diese Daten. Die Daten liegen dann alle physikalisch in einem Raum und Wissenschaftler meiner Gruppe, die daran arbeiten wollen, haben gar nicht Zugriff zu dem Raum, in dem die Daten liegen. Das heißt, sie können dann durch interne Netzwerke innerhalb der Firewall auf diese Daten zugreifen, können aber nicht mit einem USB-Stick kommen und sich Daten auf einen anderen Datenträger spielen. Und dazu sind wir gar nicht befugt, wenn wir diese hohen Sicherheitsstandards beachten.
Selbst wenn Sie jetzt doch etwas, sagen wir mal, missbräuchlich entnehmen könnten. Was für ein Missbrauch ist denn überhaupt vorstellbar? Was kann jemand mit diesen Daten anfangen und damit anderen schaden?
Also ein hypothetisches Szenario, was, was mir dort zum Beispiel einfällt, ist, dass man Verwandtschaftsbeziehungen aufklären könnte, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Also zum Beispiel nicht richtig erkannte Vaterschaften, um das mal so auszudrücken. Außerdem könnte es womöglich sein, dass Informationen, genetische Informationen über die zukünftige Gesundheit des Patienten, wie zum Beispiel eine genetische Prädisposition, bekannt werden. Und wir wollen natürlich vermeiden, dass jemand so etwas ins Internet stellt. Das kann nicht im Interesse des Patienten sein und auch nicht im Interesse des Umfelds des Patienten. Das wären jetzt hypothetische Missbrauchsszenarios, die es natürlich auszuschließen gilt.
Jetzt hatte ich eingangs schon erwähnt, den Fall des Bloggers Richard Gutjahr, der bei der kommerziellen Plattform 23andMe sein Genom analysieren lassen hat, einen Bruchteil davon nur, und diesen jetzt öffentlich ins Netz gestellt hat. Nach dem Motto, die NSA weiß eh schon alles über mich, jetzt mache ich mich komplett nackig und stelle meine genetischen Daten auch noch ins Netz. Ist das eigentlich nur Show oder kann man damit wirklich sich komplett nackig machen? Was halten Sie von so einer Aktion?
Also da steckt natürlich auch ein bisschen Show-Aktionismus drin. Bei diesen 23andMe-Analysen, die betreffen nicht das gesamte Genom, sondern das sind kleinere Schnipsel, sogenannte Marker, also nur ein Tausendstel des Genoms, also ein Zehntel Prozent. Und die Informationen, die man von 23andMe bekommt, sind auch in der Regel nicht Informationen, die sehr stark auf zukünftige Krankheitsbilder rückschließen lassen. Das sind in der Regel dann gewisse Wahrscheinlichkeiten, dass eine Krankheit eher oder später eintrifft, zum Beispiel eine 2% erhöhte Wahrscheinlichkeit, Prostatakrebs zu bekommen im hohen Alter, die man wirklich als solches betrachten muss, dass es nur sich um kleine Wahrscheinlichkeiten handelt, die eine gewisse Aussage darüber machen, was man später für Krankheiten bekommen könnte.
Das 1000-Genom-Projekt hat zurzeit knapp 3000 Genome. 23andMe wirbt damit, dass mehrere hunderttausend Kunden dort ihre Genome testen lassen oder Ausschnitte davon. Und die Millionengrenze soll auch bald erreicht sein. Ist es eigentlich sinnvoll, neben den großen proprietären und ressourcenstarken Datenbanken noch offener einzurichten?
Ich halte es für absolut sinnvoll. Aus zwei Gründen. Einmal, weil 23andMe eben nicht das gesamte Genom sich anschaut, sondern nur Schnipsel, die sogenannten Marker. Und während das 1000-Genom-Projekt eine Komplettanalyse des Genoms durchführt. Und ein ganz wichtiger Grund ist auch, dass 23andMe eben mit diesen Daten nicht so offen umgeht, dass sie wirklich signifikant der Forschung, wie gesagt, der Krankheitsforschung helfen können. Also sind solche offenen Datenbanken, aber auch geschlossene Datenbanken als Kombination betrachtet, doch sehr hilfreich für uns, um auch in der Zukunft Forschung machen zu können, die Patienten helfen kann.
Und wenn unser Erbmaterial ein gemeinschaftliches Gut ist, müssten wir dann nicht auch kollektiv darauf zugreifen können, das heißt kollektiv es auswerten können? Wäre es zum Beispiel sinnvoll, Algorithmen oder Prozedere, mit denen Sie sozusagen das Erbgut analysieren, auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen?
Absolut, ja, absolut. Im 1000-Genom-Projekt machen wir es auch so, da kann wirklich jeder, da kann Emma zu Hause ins Internet gehen und sich das Genom anschauen, was natürlich nicht jeder machen wird, ohne eine gewisse Expertise im Feld, aber die Möglichkeit ist da. Und zumindest innerhalb unserer Forschungsgemeinschaft bieten wir spezielle Fortbildungen an in der Analyse dieser Daten, um eben Nichtmitgliedern des 1000-Genom-Konsortiums es zu ermöglichen, von diesen Daten zu profitieren. Ein gewisser Teil von uns und auch ein gewisser Teil in mir freut sich immer, je mehr Daten wir für alle verfügbar halten können, weil nämlich dadurch eben die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass wir signifikante Durchbrüche in der Forschung erzielen können. Allerdings ist mir durchaus bewusst, dass das nie in allen Fällen gehen wird. Wir möchten natürlich nicht Patienten verlieren, die Angst davor haben, dass ihre Daten freigestellt werden. Wir möchten auch diesen Patienten die Möglichkeit geben, an der Forschung teilzunehmen, indem wir ihnen dann eben anbieten, dass ihre Daten nicht frei verfügbar öffentlich in das Internet gestellt werden.
Der Bioinformatiker Jan Korbel von der Universität Heidelberg über Risiken, Vorzüge und Nachteile von offenen Gendatenbanken. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wie so eine Genanalyse auch gründlich schief bzw. nach hinten losgehen kann, darüber gleich mehr nach dieser Musik. Thank you. Wood heißt dieses Stück von Álvaro Menéndez und seiner Band, den Fighting Lions. Wood ist erschienen auf der EP mit dem wunderbar passenden Namen, jetzt kommt's, When I See the Fallen Leaves Turning Red by the Setting Sun, My Heart is Overwhelmed. Akustischer Folk gespielt, Sie haben sicher erkannt, von einer Ukulele. Sehr romantisch, aber nun weg von der Romantik hin zur harten Realität. Wir haben es gesagt, man kann sein Genmaterial auf Krankheiten untersuchen lassen, aber das ist sicher nicht jedermanns Sache. Denn wer will sich schon der Möglichkeit aussetzen, zu erfahren, wie krank man mal werden könnte? Und das ist nicht das einzige Risiko. Hinzu kommt, Analysealgorithmen können fehlen, wenn sie falsch programmiert sind. Und bei automatisierten Erbgutanalysen kann das zu schwerwiegenden Folgen, sprich Fehldiagnosen führen, wie es bei Lukas Hartmann passiert ist. Der Programmierer wurde für todkrank erklärt. Das hat er aber zu seinem Glück nicht einfach hingenommen. Er hat nachgeforscht und deckte auf, dass die amerikanische Analysefirma 23andMe mit ihrer Diagnose falsch lag. Anja Krieger hat Lukas Hartmann getroffen.
Ein bisschen Neandertaler, vor allem Europäer, und ein leicht erhöhtes Risiko für Prostatakrebs und Herzinfarkt. Die Ergebnisse, die das Genanalyseunternehmen 23andMe dem Programmierer Lukas Hartmann mitteilt, beunruhigen den 29-Jährigen erstmal nicht.
Also vor kurzem kam eine Mail, dass sich ein Report geändert hat, wo ich dann auch gewarnt wurde, ob ich das wirklich wissen will. Da wird man dann natürlich schon ein bisschen misstrauisch. Also da muss man dann wirklich nochmal explizit anklicken, ja, ich nehme das Risiko jetzt in Kauf, dass ich das nicht mehr vergessen kann, was ich da jetzt erfahre. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin aber abenteuerlich und will das wissen. Und dann stand da, Leute, die hier diese beiden Mutationen haben, die du hast, die haben typischerweise, entwickeln die ein Limb Girdle Muscular Dystrophy.
Neben dem Bild eines lächelnden Physiotherapeuten wurde Hartmann eine düstere Diagnose gestellt. Gliedergürteldystrophie, eine Form lebenden Muskelschwunds. Was 23andMe nicht erwähnte, fand Hartmann in der Wikipedia. Die Krankheit endet oft tödlich.
Es gab einen Link dann, da stand technische Informationen. Ganz klein und da kann man draufklicken und dann kriegt man dann so eine Tabelle mit, die sieht dann schon etwas kryptisch aus, mit technischen Bezeichnungen dieser Gene, dieser Stellen in den Genen, die betroffen sind und wie die sich verändert haben, also von welcher Aminosäure auf welche andere so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann ja mal googeln zu diesen komischen technischen Markern und finde da vielleicht was. Und tatsächlich tat sich dann eigentlich eine ganze Welt auf, nämlich dieser SNP-Datenbanken, die sogenannten SNPs.
Das Kürzel SNP, kurz SNP, bezeichnet Variationen innerhalb bestimmter Basenpaare der menschlichen DNA. Eine Nacht lang las sich Lukas Hartmann in diesen Teil der Genetik ein und forschte in medizinischen Studien über die tödliche Krankheit. Er erfuhr, für die Gliedergürteldystrophie muss dieselbe Stelle der beiden Kopien des Chromosoms betroffen sein, von mütterlicher wie väterlicher Seite.
Da stand, wenn man das dann verstanden hat, dass es eine homozygote Mutation erforderlich ist, um diese Krankheit ausbrechen zu lassen und dass es auch sehr selten ist. Und dann habe ich das mit meinen Rohdaten verglichen und dann gemerkt, also die Rohdaten kann man sich runterladen und ich habe mir die angeschaut im Texteditor und einfach gesehen, also irgendwie kann das nicht stimmen, weil bei diesen betroffenen SNPs gibt es bei mir nur eine Mutation auf einer dieser Kopien.
Mithilfe von Google, Wikipedia und der Suche in öffentlichen Gendatenbanken ging Lukas Hartmann der Sache nach. Ihm kam ein Verdacht. Der unsichtbare Algorithmus hinter seiner Diagnose musste einen Fehler enthalten. Wie schnell so ein Bug entsteht, weiß der Programmierer aus eigener Erfahrung. Er kontaktierte den Kundendienst von 23andMe und tatsächlich, die Programmierer hatten schlicht vergessen zu unterscheiden, ob die zwei Mutationen an derselben oder verschiedenen Stellen auftauchen und Hartmann so versehentlich für krank erklärt. 23andMe weist zwar explizit darauf hin, keine ärztliche Diagnose zu bieten, aber das vergessen Nutzer leicht.
Es gibt eben irgendwie diesen Horoskopeffekt, dass man dann doch sich gerne wiedererkennt in dem, was da über einen geschrieben wird. Und das ist gefährlich halt. Man muss immer irgendwie den Abstand bewahren. Und immer sagen, okay, das sind wirklich nur Daten, das bin nicht ich, sondern das sind Daten, die jemand über mich erhoben hat und es können überall dort Fehler sein.
Den Fehler im System konnte Hartmann nur finden, weil 23andMe seinen Nutzern die Rohdaten zur Verfügung stellt. Damit ist die Firma schon sehr viel weiter als die Konkurrenz. Ein erster Schritt hin zu einer verantwortlichen Praxis bei den Unternehmen, findet Lukas Hartmann.
Auf der einen Seite sollten sie möglichst alle Daten zur Verfügung stellen, transparent einfach sein. Und auf der anderen Seite wäre es für den Verbraucher sicherlich auch sinnvoll, wenn die Regeln nachvollziehbar wären. Das heißt sozusagen, wenn die Software Open Source wäre und ich verstehen könnte, welche Regeln führen hier eigentlich zu diesem Ergebnis. Und wenn dann eine Community da drauf schaut auf die Regeln und sie jederzeit überprüfen und vielleicht auch selber anpassen kann, hätte mir das vielleicht auch einige Sucharbeit erspart.
Nicht nur die Daten offen zu legen, sondern auch die Regeln, nach denen sie ausgewertet werden. Damit könnten wir Nutzer die Ergebnisse selbst überprüfen. Nur leider ist genau das Geschäftsmodell vieler Firmen. Der Algorithmus bleibt verborgen.
Und der verborgene Algorithmus dürfte sicherlich nicht das einzige Problem sein in dieser Angelegenheit. Denn wenn man ihn dann offenlegen würde, muss man ihn auch erstmal analysieren können, wie das glücklicherweise Lukas Hartmann konnte. Das war ein Beitrag von Anja Krieger über den Fall von Lukas Hartmann, dessen Erbgutanalyse zu einer Fehldiagnose geführt hatte. Wir machen weiter mit Netzmusik im nächsten Stück. Das nächste Stück kommt von der französischen Indie-Folk-Band Uniform Motion, erschienen auf der Compilation des französischen Netlabels No Source, das damit leider nach 4 Jahren seine Pforten schließt. Alle Links zur Netzmusik dieser Breitbandausgabe wie immer auf breitband.deradio.de. Und das Stück, das wir hören, heißt To Watch Over You.
I'll not stand. I know my mind. I will not stand. Hear and watch them die. Call in the same. Watch over me. If we all look the same, then why set me free? I will not stand. Tall and on my own, I will not stare. Directly at the sun. Call in the saints to watch over you. If we all feel the same, why fight the truth? Call in the saints to watch over you. If we all look the same, then what can we do?
Band, Medien und Meinungen.
Und dazu ist heute Tim Wiese ins Studio gekommen. Hallo Tim.
Hallo Vera.
Erstes Thema, Stichwort Schengen-Routing. Das ist eines der großen Schlagwörter aus der Netzwelt in dieser Woche. Was steckt genau dahinter?
Tja, Telekom-Chef René Obermann hat Schengen-Routing wieder ins Gespräch gebracht. Und zwar beim Cyber Security Summit diese Woche in Bonn. Die Idee dahinter, Daten, die innerhalb Europas verschickt werden, sollen nicht mehr den Umweg über das außereuropäische Ausland nehmen. Denn so eine Mail, die zuckelt ja mal von Hamburg nach München, auch schon mal über die USA. Schengen-Routing heißt jetzt aber, sie soll nur über Rechenzentren innerhalb Europas geleitet werden, um genau zu sein, innerhalb des sogenannten Schengen-Raums. Zudem gehört England nämlich nicht. Somit hätte der englische Geheimdienst, aber auch der amerikanische oder der russische, keinen Zugriff. Gute Idee, die aber einige nur müde lächeln lässt. Zum Beispiel Harald Summer, erster Geschäftsführer der D-Kicks Management GmbH. DKIX, das wird auch als das Herz des Internets bezeichnet. Das ist der weltweit größte Internetknoten und der befindet sich hier bei uns in Deutschland in Frankfurt.
Genau das Ansinnen, was wir hinter der Meldung der Deutschen Telekom sehen, war ja der Auslöser zur Gründung des DKIX in 1995. Wenn sich die Teilnehmer, Marktteilnehmer, alle am DKIX anschließen und dort ihren Verkehr austauschen, verlässt keine E-Mail ein nationales Netz.
Das Problem ist nur, die Telekom nutzt DKIX nicht.
Und warum? Was ist der Grund, Tim?
Ja, möglicherweise sagt die Telekom ganz selbstbewusst, unsere eigene Struktur ist groß genug, wir brauchen andere Provider nicht. Das wichtigste Motiv sei aber ein wirtschaftliches, meint Harald Summer. Die Telekom wolle nämlich von anderen Providern kassieren.
Sie müssen ja eventuell eine E-Mail an einen Kunden der Deutschen Telekom ausliefern. Dafür sind Sie dann gezwungen, mit der Telekom ein sogenanntes Private Peering zu machen oder eine Transit, also eine Durchleitungsvereinbarung zu treffen. Die ist kostenpflichtig, im Gegensatz zu dem Peering am DKIX, das nicht kostenpflichtig ist, sondern sozusagen umsonst.
Deshalb nutze die Telekom den Knoten in Frankfurt nicht und nehme in Kauf, dass innerdeutscher Datenverkehr dann auch mal über das Ausland laufe.
Naja, wobei man ja nun sagen muss, dass anscheinend auch hier in Deutschland, nämlich genau bei DKIX in Frankfurt, Daten abgefangen worden sind.
Tja, das hat das MDR-Magazin Fakt in dieser Woche berichtet. Der BND sauge Daten am Knotenpunkt in Frankfurt ab. Dabei darf er ja als Auslandsgeheimdienst eigentlich gar nicht in Deutschland aktiv werden. Deshalb behilft er sich wohl mit einem Trick. Da in Frankfurt auch ausländische Daten durchrauschen, dürfen die Agenten angeblich mitlesen. So steht es in einem Gesetz, das der BND nach MDR-Information zusammen mit dem englischen Geheimdienst formuliert hat. Da der DKIX-Chef nun schon mal am Telefon war, habe ich natürlich nachgefragt, was er zur angeblichen Datenleitung von Frankfurt zum BND sagen kann. Warum?
Diese Dinge unterliegen den G10-Gesetzen und dazu bin ich nicht befugt, etwas zu sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass am DKIX kein NSA mithorcht. Da kann man sich nicht reinhacken. Auf diese Kisten kommt man mit unserer Hilfe nicht und wir kooperieren nicht mit der NSA.
Ob sich der BND aber an diesen Kisten zu schaffen macht, hat er an dieser Stelle lieber nicht gesagt und auch nicht ausgeschlossen. Und dem Faktbericht zufolge steht der Verdacht im Raum, dass der BND in Frankfurt abgefangene Daten zum Beispiel der NSA zur Verfügung stellt, um bei den anderen Geheimdiensten mitspielen zu können.
Ein schwerwiegender Verdacht, Tim. Den Link zu dem Bericht der Kollegen gibt es auf breitband.de/radio.de, ebenso wie das gesamte Interview, das du mit Harald Summer geführt hast. Das steht auch auf unserer Website. Vielen Dank, Tim. Er hatte die Medien und Meinungen in dieser Woche für uns im Blick. Musikalisch geht es hier weiter mit dem bereits bestens bekannten englischen Label Dusted Wax. Die jüngste Veröffentlichung kommt vom Producer Frenic aus Bristol und der beschert uns wunderbar kickende Hip-Hop Instrumentals. Wir hören daraus das Stück Third Rock.
Breitband Besprechung.
Seit Anfang November ist der Aktienmarkt in Goldgräberstimmung. Mal wieder, diesmal dank Twitter. Der Kurs, mit dem Twitter seinen Börsengang starten konnte, entspricht einem Wert, der mehr als 30 Mal so hoch ist wie der Umsatz des Unternehmens, das ja noch immer keinen Gewinn macht. Doch nicht nur das lässt aufhorchen. Immer wieder mal liest man auch von Intrigen und einem Hauen und Stechen innerhalb des Unternehmens. Scheint also ein besonderer Fall zu sein. Der Journalist Nick Bilton, Reporter für die New York Times, hat die Geschichte von Twitter jetzt aufgeschrieben. Bei uns ist sie dieser Tage erschienen im Campus Verlag und mein Kollege Philipp Albers hat das Buch Twitter, eine wahre Geschichte von Geld, Macht, Freundschaft und Verrat gelesen. Hallo Philipp.
Hallo Vera.
Ja, wenn wir mal reinschauen ins Buch, was ist denn nun gelesen in dem Buch das Besondere an diesem Unternehmen?
Ja, zum einen ist da natürlich der Mythos des erfolgreichen Startups. Twitter ist 2006 entstanden aus einem anderen gescheiterten Startup, wie das oft so ist, so ein Nebenprojekt. Es hat mit einer relativ simplen Idee die Medienwelt verändert, eben in 140 Zeichen per SMS oder Computer etwas über sich oder die Welt mitzuteilen, dann Millionen von Nutzern gewonnen, trotzdem jahrelang keinen einzigen Cent eingenommen und nun dieser fulminante Börsengang. Was aber ist so die wahre Geschichte hinter dem Mythos? Also welche Kämpfe und Eitelkeiten waren da am Werk? Wer hatte eigentlich die Idee zu dem Dienst? Wer welchen Anteil dann am Erfolg? Und wie oft war das Unternehmen auch am Scheitern zwischendurch und wie nah? Also das sind vor allem die Dinge, um denen es Bilton geht. Das Buch ist ein Sachbuch, aber es ist eigentlich geschrieben wie ein Roman. Und dass solche Stoffe zum Hollywood-reifen Drama taugen, wissen wir ja spätestens seit dem Film The Social Network über Mark Zuckerberg und die Intrigen um die Facebook-Gründung. Und ja, bei Twitter sind die Verhältnisse eher noch komplizierter und chaotischer.
Wie verläuft nun diese Geschichte? Es sind vier Gründerfiguren, die hinter Twitter stehen. Und welche Rolle spielen die nun im Einzelnen?
Ja, also es ist, wie der Untertitel schon sagt, so eine Geschichte von Freundschaft und Verrat. Diese vier finden Anfang der Nullerjahre durch so diverse Zufälle in San Francisco zusammen. Das sind der Startup-Unternehmer F. Williams, so ein eher entscheidungsschwacher Typ, der Hacker Noah Glass, Jack Dorsey, auch so ein eher verschrobener Nerd und Biz Stone. Williams hatte eben schon Erfolg gehabt mit der Plattform Blogger, die er gegründet hat und dann an Google verkauft hat. Glass und Dorsey sitzen noch in so Cafés rum und schlagen sich mit irgendwelchen Programmierjobs durch den Tag. Und Biz Stone war bei Google, hat da gekündigt, um wieder mit Williams zusammenzuarbeiten. Die vier kommen dann also zusammen und haben so ein ganz kleines Büro, war eigentlich eine Wohnung. Und da bastelt man gemeinsam an so einer Podcasting-Plattform. Podcasting 2005, irgendwie das große Ding. Abends wird ordentlich gefeiert, am nächsten Morgen ist man verkatert und programmiert dann weiter. Dann kommt Apple, iTunes mit der Podcasting-Funktionalität und dann ist das Geschäft im Prinzip tot. Und man überlegt sich, welche anderen Ideen man haben könnte. Da entsteht die erste Version von Twitter. Und diese Freundschaft schlägt dann aber auch rasch in eben Intrigen um. Noch vor der Ausgründung von Twitter wird Noah Glass ausgebotet. Dorsey wird der erste Chef. 2008 verdrängt Williams ihn dann vom Vorsitz, weil er mit vielem nicht einverstanden ist, wie er das Unternehmen führt. Zwei Jahre später wird er selber dann wieder ausgebotet. Da gibt es einen Putsch des Verwaltungsrates, hinter dem letztlich Jack Dorsey steht. Inzwischen, die Plattform wächst eben, wie gesagt, rasant. Prominente nehmen teil. Ashton Kutcher kämpft mit CNN um die erste Follower-Million. Twitter wird zum Tool der Revolte im Iran. Das sind die ganzen Dinge, die man auch aus den Medien kennt.
Kann denn Bilton uns nun ein neues Bild von Twitter und seiner Entstehungsgeschichte liefern? Gibt es da wirklich eine News dabei?
Ich würde sagen, insgesamt schon. Also er hat sehr intensiv recherchiert. Er hat wirklich zahllose E-Mails, Tweets, Chats, Firmendokumente gesichtet und auch hunderte Interviewstunden mit den Gründern und anderen Beteiligten geführt. Und diese ganzen Mosaiksteinchen setzt er eben zu einer sehr packenden Story zusammen, die man so in dem ganzen Bild eigentlich noch nicht über Twitter gelesen hat. Also gut, man weiß, dass Jack Dorsey nicht der alleinige Erfinder von Twitter war, obwohl er das immer wieder behauptet hat. Und eben auch über diese Firmen, über die Wechsel einer Firmenspitze hatte man einiges gelesen. Besonders deutlich wird, glaube ich, die anfangs gewichtige Rolle von Noah Glass, der lange Zeit von den anderen Gründern komplett totgeschwiegen worden ist. Also da ist das Buch auch schon eine gewisse Rehabilitation und hat einen gewissen Newswert.
Vielleicht hofft Herr Bilton, dass daraus mal ein Hollywood-Film werden könnte. Wie ist denn das Buch geschrieben?
Ja, in der Tat. Also es ist sehr szenisch geschrieben, sehr filmisch fast. Er geht ganz nah an die Protagonisten heran. Die werden auch alle immer nur mit Vornamen erwähnt. Wir erfahren, wo sie herkommen, wie sie leben, was sie denken, wovon sie träumen. Und wir sind eben mit dabei, wir sitzen mit im Auto, wenn Noah Glass und Jack Dorsey dann in einer regnerischen Nacht Anfang 2006 erstmals über die Grundidee von Twitter reden, eben anderen mitzuteilen, was man gerade tut oder denkt und wie sie dann zunehmend begeisterter werden. Oder wenn Noah Glass dann ein paar Wochen später stundenlang in seinem Wörterbuch blättert auf der Suche nach einem Namen und sein vibrierendes Handy, das bringt ihn dann auf das Wort Twitch. Das ist es noch nicht so ganz. Und dann guckt er bei TV weiter und landet irgendwann bei Twitter, eben diesem leisen Zirpen von Vögeln oder Zwitschern, und das ist es dann. Oder auch später, im Juni 2010, kommt Präsident Medvedev mit TamTam in die Twitter-Zentrale, um seinen ersten Tweet feierlich abzusetzen. Und genau dann ist die Seite natürlich mal wieder zusammengebrochen. Das war ja früher immer das große Problem von Twitter, die Stabilität. Und erst in letzter Sekunde können die Programmierer es dann doch wieder zum Laufen bringen. Also das ist schon sehr auf eine filmische Inszenierung hingeschrieben.
Der Aufstieg von der anarchischen Garagenfirma zum Börsengiganten verläuft also bei Twitter steiniger und man geht dort über mehr Leichen offenbar als bei anderen. Wie bewertet Bilton das eigentlich? Ist das, was er beschreibt, nur eine Fortsetzung der Narration der kalifornischen Start-up-Szene, die ja im Kern immer noch aus den freundschaftlichen, kreativen Garagenfirmen besteht, die dann irgendwann den großen Coup landen? Liefert das Buch hier wirklich einen anderen Blickwinkel oder knüpft er eben mit seinen Geschichten um Verrat und Intrigen auch nur an diesen bekannten Start-up-Mythos an?
Ja, er knüpft da schon an, denke ich. Also er bewertet nicht, er will eben vor allem eine spannende Geschichte erzählen und ihm gelingt auch ein sehr lebendiger Einblick hinter die Kulissen von Twitter und auch insgesamt in die, ja, einerseits charmanten, aber auch sehr rauen Sitten dieser kalifornischen Start-up-Szene. Aber auch wenn er eben hier das Gezänk und Taktieren in stundenlangen Aufsichtsratssitzungen detailliert nacherzählt, bleibt er eben letztlich bei dieser klassischen Aufstiegsstory, also von mehreren Gründern, die angetrieben werden von ihren Egos und ihren Träumen und sich dann in die Quere kommen und mit Ellenbogen durchsetzen müssen. Also die Bedeutung des Medienwandels von Twitter oder die technischen Aspekte werden eigentlich wenig ausgeleuchtet. Von daher, ja, er schreibt den Silicon Valley Mythos fort, durchaus filmreif tatsächlich, auch wenn mir die gelegentlich holzschnittartige Psychologisierung der Figuren, so manche Cliffhanger am Ende der Kapitel ein bisschen überflüssig vorkamen und auch manche schiefe Metaphern nicht so gut funktionieren, aber insgesamt doch lesenswert.
Braucht aber vielleicht noch ein weiteres Twitter-Buch, aber das wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Vielen Dank, Philipp Albers. Twitter, eine wahre Geschichte von Geld, Macht, Freundschaft und Verrat, ist erschienen im Campus Verlag. Den Link dazu auch wieder bei breitband.deradio.de.
You know that it'll be untrue. You know that I will be a liar if I wish to say it to you.
All day. groceries, get money. I don't give a fuck, groceries, get money. I don't give a fuck, groceries, get money.
Der britische Künstler Cheslow Jr. war das mit dem Stück All Day zu finden auf dem dritten Sampler des Hamburger Labels Saturate Records.
Breitband, Netzkultur.
Ja, Netzpolitik, gibt sowas überhaupt noch, fragt man mich sich manchmal zumindest ein bisschen. Klar, über NSA wird immer noch geredet, aber passiert ansonsten eigentlich wirklich tatsächlich irgendetwas? Interessiert das überhaupt noch jemanden auf der Straße oder in der Politik? Man möchte es nicht glauben, es wird tatsächlich gesprochen über die Zukunft des Internets und zwar in den Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU, auch wenn man das vielleicht nicht ganz so mitbekommt. In unserer Reihe Netzpolitik für Lustlose fasst Matthias Finger die wichtigsten Punkte für uns zusammen und er wollte außerdem wissen, was der Mensch auf der Straße dazu denkt.
Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD sind im vollen Gange.
Beide Parteien haben sich ja geeinigt auf die Fortführung der Vorratsdatenspeicherung, nachdem ja die Liberalen es abgelehnt haben.
Das, was also vom Bundesverfassungsgericht vor 3 Jahren verboten wurde, es wird ein bisschen anders genannt. Man spricht von Mindestspeicherfrist.
Was wollen die denn rauskriegen, dass ich meiner Oma einen Brief geschrieben habe oder eine Mail oder was?
Ich finde das nicht gut. Also wenn es keinen konkreten Verdacht gibt, gerade jetzt in diesen Zeiten.
Wichtiges Ergebnis ist ja auch, dass jetzt die Störerhaftung abgeschafft werden soll.
Das bedeutet, dass wir Anbieter von frei zugänglichen WLAN mit Access-Providern gleichstellen wollen.
Das heißt, jemand, der ein freies WLAN anbietet, genau, haftet nicht mehr für irgendwas, das da...
Das wollen wir, dass die nicht mehr haften müssen, damit sie da eine Sicherheit haben.
Störerhaftung, ich meine, es liegt doch auf der Hand. Also warum soll der Besitzer dann belangt werden, wenn irgendwelche People da in Pornoseiten gehen oder irgendwelche schmutzigen Sachen runterladen? Bin ich voll dafür.
Ein weiteres Thema, wo wir uns mit der Union auch schon verständigt haben, ist das Thema Netzneutralität. Das heißt, wir wollen, dass die Internetprovider verpflichtet sind, alle Datenpakete diskriminierungsfrei durchzuleiten.
Also Netzneutralität, das hat für mich schon wieder sowas von so einem postsozialistischen Denken. Also ich meine, also wenn ich viel bezahle, dann möchte ich auch Vorrang haben, ist doch klar, oder?
Es darf halt nur nicht so weit gehen, dass dann der normale Nutzer so weit gedrosselt ist, dass er selber das Internet gar nicht mehr so benutzen kann.
Auch in einem weiteren Punkt wurden sich die Verhandlungspartner einig. Wir wollen ein Recht auf Anonymität, auch im Internet. Das bedeutet, dass wir keinen Klarnamenzwang wollen.
Finden Sie das eine gute Idee, dass die Leute nicht mehr mit Klarnamen kommunizieren?
Nee, ich finde also, wenn jemand seine Meinung oder irgendwas anderes da im Internet preisgibt, dann soll er auch mit seinem Namen daneben stehen.
Ein Thema, das im Raum steht, ein Internetminister.
Ach, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Wir haben alle jeden Tag mit dem Internet zu tun.
Was soll der machen?
Neuland bearbeiten.
Also ich finde, das Internet sollte grundsätzlich eher frei bleiben und nicht durch die Politik reguliert werden.
Ja, die große Frage ist, wer das da machen soll. Ne? Bei unseren Einzelmännern, die da in der Politik mitmachen.
Wer den Job am Ende bekommt, ja, den würde ich persönlich zumindest nicht beneiden.
Wen könnte ich mir da vorstellen? Herr Sascha Lobo?
Sascha, wäre das ein Job für dich, Internetminister von Deutschland zu sein?
Nein.
Was würdest du denn von Markus Söder als deutschem Internetminister halten?
Also ich glaube, dass Markus Söder so vom Typ her mir sogar unangenehm wäre, wenn er Bundestagspförtner wäre.
Es ist die Zeit der Arbeitsgruppen im Berliner Regierungsviertel.
Also das Thema Datenschutz, Datensicherheit wird natürlich ein wichtiger Punkt sein.
Gerade auch jetzt mit dem NSA-Skandal wollen wir sagen, wir müssen als Deutsche unsere Netze in Deutschland sicher machen.
Na, zum Glück arbeitet ja die Telekom an einem Schlandnetz, also einem deutschlandweiten Internet, das auf so ein EU-Intranet ausgeweitet werden kann.
Völlig klar ist, wir brauchen eine Bildungsoffensive, dass Kinder mit Tablets gleich schon lernen und das digitale Lernen quasi schon in der Schule haben.
Die Frage ist nur, wer soll die dann dem bezahlen, die Dinger? Sollen die Eltern das dann wieder bezahlen? Das finde ich auch wieder dann nicht in Ordnung.
Also ich hätte da so ein bisschen die Befürchtung, dass die Kinder dann gar nicht mehr richtig schreiben können.
In Berlin, da geht es heute bei den Koalitionsverhandlungen um den Ausbau des schnellen Internets auf dem Land.
Ist die Frage, ob es für alle Bereiche Deutschlands so sinnvoll ist. Wenn es so Bereiche gibt, wo es nicht so stark besiedelt ist, ob man auch da stark ausbauen muss.
Wenn man da Glasfaserkabel legt, ist das natürlich schon eine teure Angelegenheit.
Also wenn du auf dem Dorf wohnst, bist du eh schon gestraft. Und wenn du dann keinen adäquaten Zugang zum Internet hast, bist du doppelt bestraft. Also bin ich dafür.
Ich habe gerade mal überlegt, wenn ich mir als Internetminister vorstellen könnte, wer all das verstehen könnte, was wir hier gerade gehört haben, von Matthias Finger zusammengetragen. Und wenn Sie eine Idee haben, ruhig mal twittern hier zu uns @breitband. Ja, und das war's mit dieser Breitband-Ausgabe. Alle Links zu dieser Sendung wie immer auf breitband.deradio.de. Nach uns gibt's die Deutschlandrundfahrt. Da heißt es heute Reizen, Drücken, Kloppen. Es geht in die Skatstadt Altenburg in Thüringen. Und wir verabschieden uns mit süßen, bassigen Klängen. Wir hören die wunderbare Musik von Ticklisch. Das ist ein Künstler, der den Mantel des Schweigens bzw. eine Maske über sein Gesicht legt, um seine Herkunft zu verschleiern. Ich verabschiede mich hingegen mit Klarnamen. Mein Name ist Vera Lenz. Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.